Liebe Gemeinde, als Altkanzlerin Merkel am 3.12.2021 mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet wurde, da wünschte sie sich den Choral: Großer Gott, wir loben dich, und auch den Nina Hagen-Song: Du hast den Farbfilm vergessen. Als die Bundeswehr letztere spielte, da dachte ich, was hat sich hier denn da für einen Mist ausgesucht? Musik und Text kamen für mich ziemlich quer daher, jedoch, ich sage das ganz bewusst, jedoch, manchmal lohnt sich ein zweiter Blick. Laut Nina Hagens Autobiografie Bekenntnisse enthielt das Lied als Subtext, also der dahinter liegt, eine Anspielung auf die Mangelwirtschaft der DDR. Farbfilme konnten eben nicht ohne weiteres nachgekauft werden. Und der glückliche Augenblick, wenn es denn einen solchen gab, der war futsch, wie so manche Dinge im realen Sozialismus. Und außerdem atmete der Film im Hintergrund das giftige Grau, nicht Farbe, das Grau von Bitterfeld und die Tristesse von Leipzig. Farbe sollte die schwarz-weiße Wirklichkeit der DDR ein wenig aufpeppen. Und ich sag's mal so, solche Lieder laden zum Weiterdenken ein. Eine Welt wie geschaffen zum Übertünchen. Da muss Farbe rein, weil ihr andernfalls das Elend aus sämtlichen Knopflöchern springen würde. Anders gesagt, kommt die faktische Existenz zu traurig daher, wird sie durch eine fiktive ersetzt. Aber nun zu unserem Text. Ich lese Johannes 20, Vers 24 bis 29 aus der Genfer Bibelübersetzung. Das ist eine reformierte Übersetzung. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss seine Finger auf die durchbohrte Stelle legen und meine Hand auf die durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas: Lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Das ist das kürzeste christliche Glaubensbekenntnis, was wir haben. Kyrios Jesus, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Unsere Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, hat 2 Erzählebenen. Einmal ist davon die Rede, dass Jesus sich schon einmal als der Auferstandene den Jüngern zeigte. 8 Tage vorher, von 8 Tagen war die Rede. Thomas war nicht dabei. Und diese, seine erste Abwesenheit, sollten wir in der Geschichte mithören. Wir hier die Hörer, sollten das mithören. Und 8 Tage später traf man sich erneut, diesmal mit dem Thomas. Aber was ist das denn für ein Kreis, der sich da hinter verschlossenen, ich habe das extra betont vorgelesen, hinter verschlossenen Türen traf? Verschlossene Türen, das steht für abgeschlossene Räume, liebe Gemeinde. Das Innenleben der Jünger, ziemlich unten. Die Kreuzigung ihres Herrn, einige Tage vorher, legte sich noch immer wie Mehltau über ihren Erwartungshorizont. Von österlicher Gewissheit, und die hätten sie doch aufgrund der ersten Begegnung mit Jesus haben können, keine Spur, liebe Gemeinde. Einschließen, abschließen war angesagt. Aus der Psychologie kennen wir phobische Kollektive. Ich erkläre das, keine Angst. Der gemeinsame Nenner solcher Zusammenschlüsse ist die Angst. Sie macht doppeldicht, diese Angst. Verunsichert nach außen und nach innen. Wir, die heute hier versammelt sind, sollten diese Verschlossenheit mitdenken, wenn wir auf den Text hören. Mithören. Gewissermaßen müssen wir uns mit einschließen lassen, um das nachzuempfinden. Ein in sich geschlossenes System. Es gibt keine Impulse mehr nach außen. Die Sehnsucht nach dem Sanatorium vereint die Betroffenen. Keine Gemeinschaft der Heiligen, sondern der Kranken. Für uns heute, und das sollten wir wieder mithören, ohne Jesus sind sie eine Gemeinschaft der Ratlosen. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Geschichte drin. Könnte es sein, dass dem Thomas genau an dieser Stelle der Schuh drückt? Es steht zwar nicht ausdrücklich geschrieben da, aber es liegt doch nahe. Thomas wähnte sich aufgrund der Erzählung der anderen Jünger in solch einer Übertünchungsgeschichte. Ja? Im Bild von Nina Hagen, sie hatten den Farbfilm zur Hand und konnten übertünchen. Thomas hatte seine Hoffnung schon einmal auf Jesus gesetzt. Doch der wurde gekreuzigt, aus und vorbei. Wo Fehler wiederholt werden, ist Einsicht fern. Das wäre beileibe keine gute Lebensphilosophie. Und steigen wir doch einmal bitte in den Pantoffeln des Thomas hinein, an dieser Stelle. Ja? Und vor diesem Hintergrund frage ich mal so, kann man die im Text anklingende Skepsis des Jüngers Zweifel oder Unglauben nennen? Immer wieder nennt man ihn den ungläubigen Thomas. Im Ernst? Lässt er sich so angemessen beschreiben, dieser Thomas? Um dies zu klären, möchte ich einige Auferstehungszeugnisse der Menschen um Jesus herum, hat alles so um Ostern herum stattgefunden, im Wesentlichen, und zwar der Männer und Frauen, einfach einmal nebeneinander stellen, in Form einer Synopse. Da stellt man ja Dinge nebeneinander hin und kann sie betrachten miteinander. Und ich möchte das vergleichen. Dann wird deutlich, wie Jesus ihnen, also diesen Osterzeugnissen, als der Auferstandene erscheint, das hat durchaus mit dem zu tun, wie sie persönlich dem vorösterlichen Jesus begegnet sind. Diese, ihre Vorgeschichte, setzt den Rahmen der jeweiligen Begegnung. Hören Sie bitte genau zu. Zum Beispiel die Emmausjünger. Auch sie wollten etwas hinter sich lassen, nämlich Jerusalem. Ja? Dort tappten sie in den hinter ihnen liegenden Wochen herum wie Blinde, getrieben von einer von ihnen aufgezwungenen Agenda. Und zuletzt erwies sich der Weg nach Golgatha hinauf als zu steil. Doch nun geht es back to the roots, zurück zu den eigenen Wurzeln, nach Emmaus. Dort kennen sie sich aus. Und genau das ist der Sinn der Wanderung. Sie laufen sich Ostern aus dem Kopf. Und darum erzählt uns der Evangelist Lukas eine Weggeschichte. Verstehen wir? Sitzenderweise wäre keine Veränderung mehr möglich gewesen. Emmaus ist eben nicht Jerusalem. Und darum geht Jesus mit ihnen zusammen diesen Weg. Zurück in das Vertraute, zurück nach Hause. Sie müssen Jerusalem hinter sich lassen. Wie heißt es in der Geschichte? Wir haben gedacht, er würde Israel erlösen. Aber das war wohl falsch. Und erst am Ziel angekommen, begreifen sie, wer sie auf diesem Weg begleitet hat. Vorher, sagte die Schrift, waren ihre Augen gehalten. Sie konnten den nicht erkennen, man muss sich das mal vor Augen halten, dessen Abwesenheit sie ununterbrochen beklagt haben, auf den ganzen Weg. Sie erkannten Jesus erst in der vertrauten Umgebung zu Hause, am Brotbrechen. Da, und am Brotbrechen im Gebet. Brotbrechen, liebe Gemeinde, hat mit Heimat zu tun, mit dem, was vertraut ist, mit Zuhause. Und da ist ja auch noch Maria von Magdala, eine Frau. Ja? Hebräisch bedeutet übrigens Maria Mirjam. Und Mirjam bedeutet Betrübnis, Bitterkeit. Von ihr heißt es im Lukas-Evangelium, Lukas 8, können Sie nachlesen, dass Jesus sie von 7 bösen Geistern befreit hat. Wir sollten die Symbolik von 7 mithören an dieser Stelle. Ja? 7 ist die Vollzahl. Denken wir an die Schöpfungstage und denken wir an den Wochenrhythmus, den wir haben. Es sind immer 7 Tage. Lukas will erzählen, dass Jesus ihre innere Einheit, die war zerstört, von 7 Geistern war sie befallen, ihre innere Einheit vollständig wiederhergestellt hat. Schluss mit Betrübnis und Bitterkeit. In der Ostergeschichte gehört Maria zu einer Gruppe von Frauen, die Jesus, jetzt hört er, aus Dankbarkeit die letzte Ehre erweisen wollte. Aus Dankbarkeit. Und so besuchen sie am Ostermorgen ein Grab. Johannes 20 kann man das nachlesen. Niemand bringt so einen Gang mit Auferstehung in Verbindung. Und so erkennen sie Jesus auch nicht. Die Maria hält ihn zunächst für den Gärtner. Ihn spricht sie an, weil sie den Leichnam Jesus vermisst. Also den eines Toten. Und jetzt kommt es, sie erkennt ihn an dem vertrauten Klang seiner Stimme. Das ist die Stimme, die sie vorher von den Geistern befreit hat. Verstehen wir? Erst dann kann sie Rabuni, Rabbi rufen, ja, Meister rufen. Und zu ihr sagt Jesus, vergleicht das nochmal einmal mit unserer Geschichte, rühr mich nicht an. Johannes 20, Vers 17, sie soll ihn nicht anfassen, denn das verstärkt noch einmal die Bedeutung der Stimme. Bei Johannes in unserer Geschichte sagt Jesus ausdrücklich, reiche deine Hand und leg sie in meine Seite. Thomas soll Jesus anfassen. Hören wir, als erfahrungsorientierter Mensch ging es bei dem Thomas um eine andere Form von Vergewisserung. Das will ich deutlich machen. Und darum braucht sein Glaube auch eine andere Bestätigung. Und jetzt nochmal Paulus, wie erzählt der seine Jesusbegegnung? Das ist jetzt mal keine Östergeschichte, aber es ist letztendlich auch eine Jesusbegegnung. Er musste niedergekämpft werden, auf die Knie fallen, ja, um Jesus zu erkennen, ihr kennt alle die Geschichte, musste er blind werden. Blind werden. Emmaus wird praktisch auf den Kopf gestellt. Ja? Dort werden Blinde sehend, Bei Paulus wird ein Sehender blind. Ich halte fest, am Anfang aller nachösterlichen Jesuserscheinungen steht die Begegnung. Und ihre Vielfalt macht deutlich, und das kann uns der Bus fröhlich stimmen, wie unterschiedlich der Glaube zu uns kommen kann. Großartig. Weil der Garten des Menschlichen ist riesig, liebe Gemeinde. Er ist von Natur aus bunt und vielfältig, nie uniform. Immer so, dass eine Person Jesus begegnen kann. Und das nur mal in Klammern so ganz nebenbei, seien Sie misstrauisch, wo da von Massenhypnosen die Rede ist. Seien Sie misstrauisch, ich weiß nicht immer, ob die vom Heiligen Geist kommen. Natürlich spielt die eigene Lebensgeschichte eine Rolle. Aber sie ist nicht immer hilfreich. Unsere Organe des Sehens und des Hörens sind nicht immer geeignet, wenn es um den Glauben geht und im Glauben, um Glaubenswirklichkeiten. Ostern verlangt einen ganz anderen Durchblick. Und das ständige Abgleichen mit dem, was auch ohne Auferstehung Gültigkeit hat, führt uns zu Ostern nicht weiter. Ostern ist nicht das, was an der nächsten Ecke auf uns wartet, wenn wir nur genau hinschauen. Der ganze Kreis um Jesus, bitte, das versuchte ich deutlich zu machen, der ganze Kreis um Jesus musste doch zum Osterglauben überwunden werden. Überwunden werden, liebe Gemeinde, ja. Da ist doch der Thomas keinesfalls ein ungläubiger Ausreißer. Kann man doch nicht sagen. Denn die Auferstehungsgeschichten nehmen uns in einen ganz anderen Kreislauf hinein. Weil Auferstehung ist nicht Natur. Und das habe ich mir ganz dick gedruckt. Auferstehung ist nicht Natur. Auferstehung ist Gnade. Eine andere Geschichte. Und solche Gnade, das ist ja die Geschichte mit dem phobischen Kollektiv und dem, was hier an Veränderung stattfindet. Solche Gnade, liebe Gemeinde, macht frei. Solche Gnade. Frei im Kopf und im Herzen. Und dann sind da auf einmal auch Zugänge, wo sie vorher nicht gesehen wurden. Darum sagt das Johannesevangelium, unsere Geschichte steht ja im Johannesevangelium, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Jesus will befreite Menschen. Ostern und phobisches Kollektiv, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Aber Ostern ist auch stets Bewegung. Ich möchte fast sagen, Ostern, liebe Gemeinde, ist stets im Werden, nie im Sein. Nie im Werden. Es steht im Werden, nie im Sein. In unserer Geschichte, und auch das versuchte ich eben etwas betont vorzulesen, in unserer Geschichte wird Ostern, indem Jesus ihre Mitte betritt. Das ist nicht nur die Raummitte, liebe ihr Lieben. Nicht nur die Raummitte. Das ist unsere Geschichte. Das ist nicht nur die Raummitte. Die Mitte, das steht für österliche Veränderung, für Neuwerden. Ein neues Zentrum deutet sich an. Und auf einmal ist auch Veränderung möglich. Der geschlossene Kreis, das phobische Kollektiv, öffnet sich für neue Erfahrungen. Und dann, und das ist dann auch der Augenblick für eine neue Anrede an Thomas. Jesus sagt, jetzt, wo du mich gesehen hast, jetzt glaubst du. Für unsere Ohren mag sich das zunächst wie ein Tadel anhören, doch Thomas wird überhaupt nicht, wenn wir aufmerksam lesen und hören, wird gar nicht als der zu Tadelnde angesprochen, denn Jesus verbindet seine direkte Anrede an Thomas mit einer universellen Verheißung. Universell, weil sie auch uns gilt. Er sagt nämlich, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Seligpreisungen, die wollen bei Jesus immer das ganz Besondere herausstellen. Einer meiner theologischen Lehrer sagte einmal, an der Stelle von selig sind, können wir auch hinsetzen und schreiben, zu beglückwünschen sind. Und hier meine ich, setzt unsere Auferstehungsgeschichte noch einmal einen neuen Akzent. Ich sagte eingangs mit Blick auf, du hast den Farbfilm vergessen, dass wir hin und wieder dazu neigen, unsere faktische Existenz durch eine fiktive zu ersetzen. Jedoch wird auch nicht umgekehrt ein Schuh daraus, nämlich wir ganz persönlich als die Gefangenen unserer faktischen Existenz. In unserer Welt ist Wissen schnell alles und der Glaube, der wird eindeutig nachgeordnet. Wissen wird dann gegen Glauben ausgespielt. Doch so nicht in unserer Geschichte. Dass Jesus auferstanden ist, kann niemand wissen. Aber wir dürfen dies glauben. Und Jesus schafft hier neue Gewissheiten. Wer glaubt, muss nicht sehen. Glauben hat nichts Defizitäres. Was wir sehen, ist häufig unsere Todeswelt. Das sehen wir. Niemand sehnt sie herbei. Aber wehe uns, wenn wir Gefangene dieser Welt werden. Wehe uns. Das endet in Depression, mit Sicherheit. Wenn uns die Dämonen unserer Tage des Nachts über die Bettdecke laufen. Hier stehen sich Alltagserfahrungen und Seligpreisungen gegenüber. Wem wirst du Glauben schenken und worauf wirst du hören? Auf welche Stimmen? Die der Gewissheiten oder des Glaubens? Verheißung hat, wer auf Jesus hört. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast richtig gewählt. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und darum sagt unser Text, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Verstehen wir? Hier müssen wir eine andere Messlatte anlegen. Und die heißt Glauben. Unser Horizont wird erweitert. Nochmal, das hat nichts mit Defiziten zu tun. Unser Horizont wird erweitert. Da wird etwas größer. Glauben steht nicht gegen Wissen. Er macht alltagstauglich, lebenstüchtig. Glaube befähigt. Glauben heißt Wissen, es tagt. So hat es mal mein Mitbruder, als ich noch beim Westbund gearbeitet habe, Wolfgang Vorländer in einem Lied formuliert. Glauben heißt Wissen, es tagt. Der Glaube ist ein Mutmacher. Darum die Seligpreisung Jesu. Glaube macht hell, er erleuchtet, er richtet uns neu aus, und zwar immer im Blick auf unser Leben. Immer im Blick auf unser Leben. Glaube ist ein großer Liebhaber von Wirklichkeit. Jesus hätte auch sagen können, lebenstüchtig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Lebenstüchtig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Glaube dockt an. Ja? Er verbindet, er hält fest, er macht getrost. Ja, er zieht uns durch das Unbekannte. Zieht uns durch das Unbekannte. Und das ist ein dickes Und. Glaube lässt getrost werden. Eine kleine Kostprobe. Im Jahre 1641, nach 23 Jahren Grauen und noch immer im Dreißigjährigen Krieg, der war nur erst 1648 zu Ende, 1641, dichtete Georg Neumark, hören Sie, wie er dichtet. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und traue des Himmels reichen Segen, so wird es bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Sicher ist da noch unser Alltag. Und sicher ist da immer auch noch Putin und Trump. Aber der Glaube weiß auch, es wird regiert. Und das ist übrigens ein Zitat von Christoph Blumhardt. Amen.